Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Florian Kondert.
Viel Spaß!
Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie ein Bermuda-Dreieck zwischen Transformation, Kommunikation und Leadership. Und dort lade ich wöchentlich Personen ein, von denen ich glaube, dass die nochmal einen wesentlichen Beitrag zu leisten können. Und was ich beobachtet habe, auch damals in der Zeit im Zukunftsinstitut, Entscheidungen werden zu schnell getroffen, Diskurse werden zu unsauber geführt. Und das sind aber nun mal Grundlagen für strategische Entwicklungen in der Unternehmung. Und da finde ich es manchmal ein bisschen schade, dass man hier sehr viel liegen lässt, aus meiner Sicht. Und die Personen, die ich einlade, sind eben so ein Mix aus Expertinnen, Leuten aus der Industrie, die das selber treiben, und auch Leute aus der Forschung, die dann in der Lage sind, die Themen sehr, sehr charmant aus meiner Sicht anzubieten.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 6 Jahren mittlerweile, bin Vater von 3 Töchtern. Meine mittlere spricht hier seit ein paar Jahren das Intro ein und meine Gäste und Gästinnen dürfen ihr im Gegenzug erklären, was sie so tun. Es geht um gute Fragen, es geht um neue Perspektiven und ich freue mich, dass ich heute mit Florian Kondert darüber sprechen kann. Florian macht den sensationellen Mission Control Podcast, in dem ich kürzlich auch zu Gast sein durfte. Wir sprechen über Podcasts als neues Tool in der Transformation in Unternehmen und wie Kulturwandel auch durch neue Fragetypen und Techniken vielleicht befeuert werden kann. Außerdem geht es um Technologie und um die Zukunft. Florian kennt sich ziemlich gut aus mit der Zukunft. Er hat beim Zukunftsinstitut unter anderem gearbeitet und spricht mit mir über die Zukunft von Audio. Was wird da kommen? Wir haben viel gehört zuletzt, ob die Bildschirme überhaupt so in der Zukunft noch für uns da sein werden oder ob wir vielmehr mit Sprache und Sprachbefehlen und KI-Assistenten arbeiten werden. Wir werden sehen. Florian hat gute Perspektiven und fundierte Meinungen. Freut euch auf dieses Gespräch. Wir hören uns dann später nochmal wieder. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Florian da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Moin Gabriel, danke für die Einladung. Schön hier zu sein.
Grüße aus der anderen Hansestadt.
So ist es, aus Lübeck.
Ja, Lübeck und Rostock verbindet ja auch ein bisschen was, ne? Das sind beides Hansestädte, so mittlere Größe, ist auch gar nicht so weit weg, das Ganze. Kennst du Rostock eigentlich?
Ich kenne Rostock tatsächlich. Also ich war mehrfach in Rostock. Der Zoo ist natürlich immer ein gern angesteuertes Ziel, weil Kinder, aber auch so für Erwachsene, definitiv zu empfehlen, sollte man da vorbeikommen. Ich kenne es wegen dem Hafen. Da habe ich tatsächlich just am Samstagmorgen um 6.30 Uhr meine Partnerin und die beiden Kinder abgeliefert, weil die nach Trelleborg abgedüst sind mit der Fähre. Genau. Und insofern doch verschiedene Touchpoints mit Rostock.
Ja, uns verbindet da ziemlich viel, haben wir festgestellt. Nicht nur, dass wir in Hansestädten wohnen im Norden, sondern wir machen beide mit Leidenschaft Podcasts. Wir sind Väter, Familienväter. Wir interessieren uns für Führung, Organisationsentwicklung, Kommunikation. Wir stellen gerne Fragen. Und ich stelle mal meine erste Frage gleich, damit wir das hinter uns haben. Lieber Florian, wie würdest du meiner 11-jährigen Tochter Mathilda, die hier das Intro einspricht, wie würdest du ihr erklären, was du eigentlich so tust?
Seit du mich eingeladen hast, hatte ich Angst vor dieser Frage. Ich habe sie immer noch. Also ich glaube, ich helfe Menschen dabei, Entscheidungen zu treffen, die sie mit weniger Aufmerksamkeit anders getroffen hätten. Und ich halte das deswegen für sehr, sehr wichtig, weil unser ganzer Alltag einfach furchtbar schnell ist und furchtbar überlagert von ganz vielen Dingen. Und ich glaube, da greift man manchmal ein bisschen daneben. Und in dem, was ich tue, versuche ich da einfach mit unterschiedlichen Angeboten das Ganze zu unterstützen.
Wie lernt man so einen Beruf?
Oh, durch Zufall. Also ich hab nicht gezählt, wie viele Jobs ich hatte. Also von der Studierendenseite her habe ich Kommunikationswissenschaften studiert im Wissensmanagement. Da steckt natürlich schon viel drin. Aber insbesondere im Job habe ich auch erlebt, wie sowas tatsächlich stattfindet, wie schade das ist, weil man einfach vieles auf der Straße liegen lässt. Und durch die Rollen, die ich da haben durfte, bin ich da einfach reingewachsen. Also ich habe gemerkt, dass ich mich wohlfühle beim Fragen. Ich habe mich wohlgefühlt beim, ich sage immer so, ein bisschen Rumpelstilzchen sein in solchen Settings. Und da ich mich auch lange Jahre mit dem Bereich Trend- und Zukunftsforschung befasst habe, habe ich auch gemerkt, wie wichtig das ist, sich das Thema so ein bisschen zu erobern und was man da tatsächlich alles bei rausholen kann. Und deswegen ist das auch so ein bisschen Herzblutthema nach wie vor.
Genau, du warst nämlich beim Zukunftsinstitut, das ist sehr berühmt und bekannt. Das ist auch hier im Podcast schon öfter gefallen. Wie kann man sich denn die Arbeit bei einem und mit einem Zukunftsinstitut vorstellen? Wie erforscht man etwas, was es noch gar nicht gibt?
Ja, also ich glaube, das ist schon mal das Spannendste, was du jetzt überhaupt angebracht hast. Wie erforscht man etwas, das es noch nicht gibt? Ich glaube, dafür muss man zunächst mal erforschen und beforschen, wie wir mit Dingen umgehen, die erstmal potenziell Unsicherheit erzeugen. Also alles, was noch nicht da ist, aber potenziell auf uns zukommt, erzeugt erstmal Unsicherheit. Das kann aber dann sich auswirken in etwas, das einen positiv aufregt, aber eben auch verängstigt, möglicherweise. Und ich glaube, das ist so eine Metadisziplin, nenne ich es mal, für sich, wenn man sich mit Zukunft beschäftigt. Und das andere ist dann eher auf die Detailthemen hinein, so wie Mobilität oder Ernährung, demografischer Wandel etc., dass du hier unterschiedliche Wege einschlägst. Das eine ist, ich glaube, um eine Idee von Zukunft zu bekommen, lohnt sich durchaus auch ein Schulterblick. Also ne, was hat sich denn da so in Vergangenheit getan? Es lohnt sich definitiv auch so ein bisschen der Blick auf das Verhalten hinsichtlich dieser zukünftigen Potenziale, wie wir sie heute sehen. So, und das Dritte ist, glaube ich, insofern auch ganz spannend, die Erkenntnis, dass Zukunft ja nicht geschrieben ist, sondern etwas, das wir kreieren. Also deswegen sprechen die allermeisten glücklicherweise auch von Zukünften, also die unterschiedlichen Potenziale, die da drin stecken. Und dann geht's natürlich sehr, sehr detailliert darum, welche Informationen man da zugrunde legt, ne? Also um dann eigentlich zu antizipieren, was da so möglicherweise passieren kann, mit der Idee, wie gesagt, dass man es auch zum Teil selbst gestaltet. Und da bist du dann wieder beim Thema Unsicherheit. Und das ist das, was mich selbst auch wirklich immer am meisten fasziniert hat.
Aber du beschäftigst dich nach wie vor gerne mit der Zukunft. Was ist das Interessante? Warst du schon früher auch Science-Fiction-Fan?
Ich war schon ein bisschen Science-Fiction-Fan, wobei man sich das jetzt, glaube ich, nicht so vorstellen sollte, dass ich insbesondere mir das ganze Weltraumgedönge reingezogen habe, sondern ich würde das eigentlich eher über die größere Klammer Fantasy eigentlich legen. Denn auch da hat man ja deutlich mehr Raum sozusagen in der Ausgestaltung seiner Geschichten und wo man sich da rein bewegt. Und das ist das, was mich eigentlich schon immer ein bisschen fasziniert hat, auch nach wie vor heute, ne? Das ist ja genau das, was mit Zukunft passiert. Du bewegst dich ja da potenziell in Räumen und Umgebungen, die noch gar nicht da sind. Das regt die Fantasie auf der einen Seite an und auf der anderen Seite fordert es ja auch einiges von dir, ne? Dass du sagst, kannst du dir das vorstellen? Willst du dir das vorstellen? Wie fühlt sich das denn an und so? Und damit finde ich das auch einen weiteren sehr spannenden Teil. Das ist ja so eine multisensorische Angelegenheit, ne? Also das ist ja nicht nur kognitiv, was du dir da so zusammenschusterst, sondern vieles, was dich anzieht oder auch abstößt, ist ja auch so eine Gefühlswelt, die da so mitschwingt. Und das finde ich schon auch sehr, 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 sehr cool.
Aber man muss schon optimistisch eingestellt sein, ne, um sich mit der Zukunft beschäftigen zu wollen, oder?
Super spannend. Also ich glaube, es hilft schon, wenn du das eine Weile betreiben möchtest, weil wenn du die ganze Zeit in so dystopischen Settings unterwegs bist, dann musst du irgendwie einen guten Deal haben, wenn es um Substanzen geht oder gute Therapeuten, Therapeutinnen, weil ich glaube, das zieht dich dann schon sehr, sehr massiv runter. Ich glaube, eine Grundeinstellung zu sagen, du gehörst zu denen, die im Moment nun mal da sind, die Zukünfte gestalten, das macht dann schon Sinn, wenn du ein Optimist bist, auf jeden Fall, ja.
Es kommt ja auch immer darauf an, was man vorhat, ne? Ob man jetzt vielleicht ein negatives Szenario malen will, um irgendwie was zu verkaufen. Ja, selbst in der Kommunikation sehen wir das ja. In der Politik werden ja auch manchmal negative Szenarien, Zukunftsszenarien gemalt. So nach dem Motto, das zieht alles auf. Also Trump macht das ja zum Beispiel, wenn ihr nicht, ne, mich wählt. Also Da wird ja Zukunft fast instrumentalisiert, könnte man sagen.
Ja, unbedingt. Und du hast jetzt etwas angesprochen, wo ich sage, das ist böse, sollte man sicherlich nicht tun. Aber wir wissen auch, dass das einfach verkauft. Ne? Also Angst verkauft, Sex verkauft und so weiter und so fort. Aber wenn du jetzt von der Instrumentalisierung sprichst, wenn man mit Zukunft arbeitet oder an Zukunftsszenarien, dann ist so eine Negativperspektive schon auch etwas, das total legitim ist. Also ich habe zum Beispiel immer wahnsinnig gern mit der sogenannten Primortem-Methode gearbeitet. Da simulierst du beispielsweise einen Zustand, der 5 Jahre von jetzt in der Zukunft liegt, und du tust so, als wäre das, was du vorhast, komplett gescheitert. Also das ist voll gegen die Wand gefahren. So, das ist ein Negativszenario, und gleichzeitig ist es aber etwas, das dir erlaubt, durchaus sehr progressiv mit dieser simulierten Situation umzugehen. Und warum das cool ist, weil du einfach viel tiefer reinbohrst in so einem Fall, statt nur zu sagen, ja, wird schon alles werden, alles super, und dann hoffen alle und bibbern alle, dass es so kommt. Also sowas manchmal umzudrehen, bewusst für einen gewissen Zeitraum oder in einem Framing, ist was absolut Sinnvolles.
Hast du dich denn mit eigenen Zukünften beschäftigt in deiner Karriere? Du hast ja auch schon viel gemacht. Es ging ja auch nach dem Zukunftsinstitut noch weiter. Es geht ja auch immer darum, dass man sich fragt, welche Zukünfte wären vorstellbar? Ne, welchen Weg kann ich mir denken, würde ich gerne einschlagen? Wie bist du selbst vorgegangen?
Ich habe mich auf diese Art und Weise damit auseinandergesetzt, aber jetzt nicht mit einem Methodenkoffer neben mir oder so, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist nach, weiß ich nicht, 8 Jahren oder 10 Jahre, wo ich das so gemacht habe, ist es auch so reingewachsen und intuitiv. Und ich habe ein paar Sachen gemerkt für mich. Das eine war, nach so vielen Jahren Zukunft habe ich so den Wunsch verspürt, wieder ein bisschen mehr in der Gegenwart zu landen, weil das ist schon auch so ein bisschen Elfenbeinthema. Soll überhaupt nicht despektierlich sein, gar nicht negativ. Aber ich habe gemerkt, ich möchte wieder ein bisschen mehr Berührung haben sozusagen. Das war eine Indikation. Das andere war, dass ich in der Zwischenzeit ja eben nach Lübeck gezogen bin. Ich war 10 Jahre in Wien. Ganz anderes Setting so. Habe Lübeck liebgewonnen und die Region liebgewonnen, wo ich dann eben auch merkte, ich möchte nicht nur hier leben, sondern auch hier wirksam werden. So, das war im Zukunftsinstitut eher etwas Generisches. Also ne, Kunde kam von irgendwo her und du bist dann auch irgendwo hingefahren. Und dann war aber wieder weg. Und das hat sich jetzt geändert in diesem Setting. Und das nächste war dann auch so die bewusste Entscheidung, wie will ich eigentlich mein Familienleben gestalten oder welchen Anteil möchte ich daran haben. Das hat zur Bewandtnis, dass ich mich mit Zukunft beschäftigt habe, bevor die Kinder da waren. Dann zwischenzeitlich kamen die Kinder, und dann habe ich halt gemerkt, die Vereinbarkeit ist nicht so super optimal. Und ich denke mir, also meine Kids sind jetzt 9 und 11, und jetzt ist so die Zeit, wo man so Bock aufeinander hat, und ein paar Jahren sind die froh, wenn du was anderes zu tun hast und sie in Ruhe lässt.
Das hat sie, meine ältere Tochter.
Ja, zum Beispiel. Ne? Und das ist ja auch total in Ordnung. Und das war dann so ein weiterer Faktor, wie ich mir meine Zukunft imaginiert habe und dann aber auch Entscheidungen getroffen habe, dass das alles so zusammenspielt, ja.
Ja, erzähl doch mal, was machst du denn jetzt in Lübeck? Wie hilfst du in der Region mit deinen Expertisen, die du entwickelt hast?
Ja, wie helfe ich mit? Weil du sagst, du hängst es an den Begriff Zukunft auf. Wir haben für die Zukunft eine große Baustelle, und die hat den Titel Nachhaltigkeit. Und damit will ich jetzt gar nicht mit dem Jutesack durch die Gegend winken, sondern das hat einfach sehr, sehr handfeste Dinge. Meine Motivation sind zweierlei. Das eine ist, ich bin überzeugt, Wirtschaft ist so ein Layer, der ist wichtig für die Stabilität von Gesellschaft. Und wenn wir Dinge so weitermachen und es läuft vielleicht noch ein Ticken schlechter, dann verlieren wir einfach die Grundlage von Wirtschaften. Und das andere ist, ich möchte in 20 Jahren gerne meinen Kids in die Augen gucken und sagen, ich habe es echt versucht. So, also ich habe versucht, meinen Teil dazu beizutragen. Und hier in Schleswig-Holstein versuche ich deswegen gerade mit meinem Team in dem Projekt Connect as Hub das Thema unternehmerische Nachhaltigkeit voranzutreiben, mit der Hypothese, dass wir eigentlich alle den Schuss gehört haben. Also uns allen ist mehr oder weniger klar, dass da was getan werden muss, aber es findet halt einfach im Alltag zu wenig Platz, es fehlen die Ressourcen, es fehlt so ein bisschen der Zugang und so weiter, und da versuche ich mich einfach drum zu kümmern. Und das zweite ist, ja, Podcasten. das Ganze mit der Überzeugung, dass wir einfach auf manche Dinge ein bisschen zu wenig genau hingucken, wenn es um Entscheidungsfähigkeit, strategische Entscheidungsfähigkeit in Organisationen geht. Du hast Organisationsentwicklung angesprochen. In dem Kontext findet das so ein bisschen statt, weil ich der Meinung bin, wir müssen nicht ständig die nächste Sau durchs Dorf treiben und den nächsten Trend ausrufen, sondern eigentlich mit den Dingen, die uns eh schon umgeben, vielleicht ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen, um eben eine bessere Entscheidungsfähigkeit herzustellen. So. Ja.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von OpenUp, der All-in-One-Plattform für mentale Gesundheit, meinem Podcast-Partner. Mir ist das Thema mentale Gesundheit wirklich sehr wichtig. Für mich war dieses Jahr 2024 tatsächlich auch kein leichtes. Es war schon sehr stressig. Das hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass es als Familienvater immer wieder eine Herausforderung ist, Familie und Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Und das hat mit Mental Load zu tun. Ein Wort, das ich auch ganz neu kennengelernt habe und über das ich mir auch ganz neue Gedanken mache. Und hier ist es manchmal auch wichtig, mit jemandem zu sprechen und sich Hilfe zu holen. Und hier kommt also OpenUp ins Spiel mit einer Plattform, mit der Möglichkeit auch mit PsychologInnen zu sprechen. In mehr als 30 Sprachen ist das möglich. Schaut euch das mal an und tut euren Mitarbeitenden was Gutes für eine gesunde Unternehmenskultur. Auf openup.de/unternehmen gibt es alle Informationen und in den Shownotes gibt es direkt den Link, um euch das einmal anzusehen.
Werbung Ende.
Genau, du bist Host des Mission Control Podcasts. Habt ihr hoffentlich schon gehört. Ansonsten holt das mal nach. Verlinken wir natürlich auch. Stell uns den doch mal vor, den Podcast.
Ui, das ist auch schwierig. Habe ich nämlich noch so gar nicht getan. Also ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie ein Bermuda-Dreieck zwischen Transformation, Kommunikation und Leadership. Auch wenn das jetzt semantisch nicht zusammenpasst, das ist mir klar. Aber das ist das, wie sich es bei mir so ein bisschen eingeprägt hat. Und dort lade ich wöchentlich Personen ein, von denen ich glaube, dass die nochmal einen wesentlichen Beitrag zu leisten können. Für eine Audience, die, ich sag mal, head off aufwärts in größeren Unternehmen sich bewegt und das Ganze in diesem Bermuda-Dreieck, wie ich es nenne, weil ich glaube, da sind die Hebel noch teilweise sehr unterbeleuchtet. Und was ich beobachtet habe, auch damals in der Zeit im Zukunftsinstitut, Entscheidungen werden zu schnell getroffen, Diskurse werden zu unsauber geführt und das sind aber nun mal Grundlagen für strategische Entwicklungen in der Unternehmung. Und da finde ich es manchmal ein bisschen schade, dass man hier sehr viel liegen lässt aus meiner Sicht. Und die Personen, die ich einlade, sind eben so ein Mix aus Expertinnen, Leuten aus der Industrie, die das selber treiben und auch Leute aus der Forschung, die dann in der Lage sind, die Themen sehr, sehr charmant aus meiner Sicht anzubieten. Und da verweilen wir einfach so ein bisschen, nehmen so ein bisschen Tempo raus, fragen vielleicht einmal mehr nach und auch da darf ich mein Rumpelstilzchen da sein, ausleben. Um die Themen aufzumachen. Und im besten Fall ist da so ein Aha-Moment dabei beim Zuhören, wo man sagt, ah, so habe ich noch gar nicht drauf geguckt. Das nehme ich mal mit und versuche das nochmal für mich zu reflektieren und zu sehen, wie ich denn damit tatsächlich umgehe, wenn ich Entscheidungen treffe.
Es ist ja so, dass also einige lieben Podcasts und tauschen sich darüber aus. Hast du den schon gehört? Kennst du den? Und andere denken sich, hey Leute, da unterhalten sich halt einfach Menschen. Das ist so wie beim Fußball, da laufen halt irgendwie 20 Leute im Ball hinterher. So what? Was würdest du jemandem sagen, der noch keine Podcasts für sich entdeckt hat? Was ist das Magische am Podcast?
Also für mich gibt es ein paar magische Momente tatsächlich. Also aus Sicht des Konsumenten, also ich höre auch Podcasts. Ich habe jetzt keinen Lieblingspodcast tatsächlich, sondern ich höre nach Themen und nach Menschen, die mich interessieren. Finde ich das einfach wahnsinnig angenehm, was das Tempo betrifft, was die Intimität betrifft, was auch die Nahbarkeit zum Thema betrifft. So, also das, und natürlich, ich kann es konsumieren in Settings, in denen ich andere Medien und Formate nicht konsumieren kann. No-brainer. So, das ist das. Und als Host finde ich es auch aus ähnlichen Gründen sehr, sehr spannend. Und ich merke dabei, dass auch die Menschen, mit denen man sich über die Themen unterhält, also die Menschen, die eine sehr, sehr hohe Expertise in ihrem Feld haben, selbst auch wirklich dankbar sind, wenn sie nicht immer nur gelöchert werden wie bei einer Keynote, ne, also wo die Erwartungshaltung ist, erzähl mir das, was du weißt in 20 Minuten oder so, zeichne das dann auch noch mit schönen, bunten Bildern. da ist ein Podcast einfach authentischer und nahbarer. Und ich persönlich bin überzeugt, dass das auch etwas ist, das das Transportieren eines Themas oder eines Themenkomplexes deutlich wirkungsvoller macht. So. Da komme ich mittlerweile nicht mehr von runter, und ich kenne eben ja auch beide Seiten, ne? Also die Zeit im Zukunftsinstitut war ja auch mitunter mit Vorträgen belegt. Ich habe, weiß ich nicht, so um und bei 15 Vorträge pro Jahr gemacht, kleinere, größere Bühnen, und das ist schon geil. Also das Format ist auch cool, hat auch absolut seine Daseinsberechtigung. Ich habe aber für mich gemerkt, dieses Dialogische, dieses Thema mehr auf Augenhöhe zu behandeln, verfängt mehr. So.
Ja. Denn wir brauchen ja auch in Unternehmen gut geführte Dialoge, gut vorbereitete Dialoge, die aber Raum lassen für Spontanität und vielleicht sogar eine Ergebnisoffenheit. Insofern wollten wir beide ja heute auch darüber reden, was Unternehmen vielleicht auch vom Podcasten lernen können oder wie man das vielleicht sogar integrieren kann, wie Leute wie du da vielleicht sogar ins Spiel kommen können, ob das jetzt auf der Führungsebene ist oder mittendrin im Unternehmen. Was ist denn für dich das Wichtige, um einen guten Podcast auf die Beine zu stellen? Was macht's aus? Oder wenn du auch zurückschaust auf die Podcasts, die du schon gemacht hast, welche haben dir besonders gut gefallen? Mhm.
Boah, komplexe Frage, weil ich glaube, das ist schon so ein bisschen kontextabhängig. Und vielleicht ist das auch gleichzeitig so ein bisschen schon die Antwort, also die wichtigste Antwort, weil du hast ja vorher gesagt, so, boah, noch ein Podcast. Was ist eigentlich daran jetzt geil? Ich glaube, wenn du für dich eine klare Hypothese hast, und im besten Fall ist sie auch schon gestützt durch Befragungen in Teams und so weiter, wo einfach noch so eine Lücke ist, die gefüllt werden muss. Das ist sicherlich das Wichtigste. Also Tatsache, den nächsten random Podcast über irgendwas braucht niemand. Wenn du es jetzt in Unternehmen diskutierst, ne, also wir sprechen jetzt quasi von internen Formaten, die nicht auf Spotify oder so zu finden sind, dann sind es, glaube ich, wirklich sehr stark so Formate, die in Transformationskontexten definitiv Sinn machen können, ne? Also klar, es ist jetzt mein Baby, da befasse ich mich selber stark mit. Insofern kein Wunder, dass ich diesen Bias da drin habe. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel davon reden, dass in Transformationsphasen in Organisationen Transparenz eine sehr wichtige Rolle spielt und auch die Nahbarkeit der Akteure, die hier Entscheidungen treffen beispielsweise, dann ist es natürlich ein Top-Format, weil das liefert eigentlich genau das, was ich vorher schon erwähnt habe. Es ist nahbar, es ist authentisch, es lässt auch Feedbackschleifen zu, es lässt schnelle Iterationen zu, also ne, mal so einen kurzen Status quo reinzugeben. Es lässt auch Verletzbarkeit sehr gut zu. Also gerade da, wo ich ehrlicherweise dann ja auch sagen muss, ich weiß noch nicht hundertprozentig, wo es hingeht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir jetzt hier schon entscheidungsfähig sind oder so. Dann transportiere ich in dem Podcast, egal ob jetzt mit oder ohne Bild, einfach eine ganz andere Authentizität, wie mit einem, keine Ahnung, Newsletter oder so. Ne? Also der Vergleich ist, glaube ich, dann sehr klar. Also da ist, glaube ich, sehr viel Musik drin. Und ansonsten denke ich mir,
da fällt mir was, eine lustige Geschichte ein, die ich vielleicht ganz an der Stelle mal anbringe. 2016, also etwas vor der Corona-Zeit, die uns in Sachen Kollaboration ja nach vorn brachte zumindest. 2016, ich fing im Februar an bei der Ostseesparkasse Rostock im Marketing- und Kommunikationsbereich. Und da arbeiteten wir auch viel mit dem Vorstand natürlich und hatten auch den Job, den Vorstand nach innen kommunizieren zu lassen. Und wie hat man es gemacht, bevor die Videokonferenzen da waren? Mit Telefonkonferenzen. Ja. Ich erinnere mich, wie wir dann irgendwie, ich glaube, es gab eine Vertriebsoffensive muss es gewesen sein. Vertrieb ist ja auch dann so ein Riesenthema, auch in Sparkassen. Große Aufregung, morgens wurde sich um 8 schon verabredet im Vorstandsbereich mit diesen Spinnen, diese Telefonspinnen. Und dann mussten alle vorher informiert werden über eine Mail to all, dass sie sich einwählen, also so Vokabeln, die wir gar nicht mehr nutzen. Ne? Und dann an anderer Stelle hat man dann einfach diese Spinne da auf laut gestellt in der Filiale zum Beispiel und hat dann mit gar nicht mal so guter Audioqualität den Vorstand gehört, ohne eine Möglichkeit nachzufragen. Und dann konnte man, glaube ich, bei einer gewissen Rufnummer sich das auch nochmal anhören, falls man da krank war oder so. Also das ist noch gar nicht so lange her und wirkt schon so antik. Und heute haben wir nicht nur diese Möglichkeit über Videokonferenzen, sondern wir könnten ja auch mal einen internen Podcast machen. Wir machen ja bei uns auch einen im DSGV dort. Und das Interessante ist ja auch, wie intim, und das hast du ja auch vorhin angesprochen, dann die Stimme mit einmal ist von Menschen und auch vielleicht von Führungskräften, die man bisher so intim ja gar nicht erlebt hat, ist dann also schon fast wieder neu gewöhnungsbedürftig. Ja. Aber trotzdem spannend, wie in doch relativ kurzer Zeit sich ganz neu was aufgetan hat.
Absolut. Absolut. Und ich denke mir, das Interessante an dem Format ist ja auch im Verhältnis zu anderen, dass es sehr schnell realisierbar ist. Also Vorbereitungszeit in allen Ehren, hundertprozentig. Aber wenn du so einen Punkt für dich erfahren hast, wo du sagst, ey, da gehen wir jetzt rein. Oder zum Beispiel Innovationsfähigkeit. Ne? Also wenn ich mir jetzt angucke, Innovation ist für mich die Fähigkeit zur Erneuerung und Anpassung, wenn es um sich wandelnde Kontexte geht. So, ich glaube, da sind wir uns alle einig. So, und was passiert da? Da sollte ich mich doch ein bisschen sichtbar machen, was denn da passiert, wo Fragen existieren und so weiter und so fort. Die Leute, die da dahinter stecken, sichtbar machen und entsprechend des Themas auch Tempo, Tiefe und Kontextualisierung mit reinbringen. So, und sowas ergibt sich im Gespräch. Ja? Und die Feedbackschleifen, die ich dazu habe und auch durchaus integrieren kann, sind auch super simpel realisierbar. So, und wenn ich sowas praktiziere und mir denke, was kann ich denn über dieses Format spielen, dann fallen einem da wirklich schnell viele Dinge ein. Oder das Thema Onboarding. Hm. Also das ist so mit eins meiner Lieblingsthemen, ehrlicherweise, weil es so ein No-Brainer ist. Wenn du dir überlegst, wir alle wollen unsere Leute möglichst früh, möglichst intensiv an unser Unternehmen ranbringen. So, und der Moment, wo die Leute doch besonders heiß sind, ist doch der Moment, wo sie gerade unterschrieben haben. Ja, so, jetzt ist offiziell, jetzt geht's los und so weiter. So, und dann vergehen, weiß ich nicht, 6 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen oder so. Und wie viele Unternehmen schweigen da komplett? So, da könnte ich doch einfach sagen, ich mache einen 12-teiligen Podcast zu der Geschichte meiner Company, zu den wichtigsten Akteuren, Einblick in die Abteilung, ein bisschen Kultur, ein bisschen Markt und Vision und so weiter und so fort. Und hab so Touchpoints, die ich in einem anderen Medium, in einem anderen Format nur sehr schwer hinbekomme. Ja.
Und ich kann es immer wieder abrufen. Ne? Ja. Ich habe dann quasi etwas auf Lager und ich finde, man kann das gut ergänzen mit Meetings und Austausch, das werden wir wahrscheinlich trotzdem noch brauchen. Das wird es nicht ablösen, aber ergänzen, glaube ich, auch sehr gut. Und genau, Video ist halt aufwendiger. Ne? Also immer Videos zu drehen, das, wenn man das aktualisieren muss, ist es immer eine große Geschichte. Dann musst du irgendwie ein Studio buchen, Kameramann oder Kamerafrau etc. Ja. Audio kann man schnell nochmal was Neues dazugeben. Ja. Aber trotzdem ist Podcasting noch Neuland. Ne? Also es kommen immer mehr Unternehmen sicherlich, die sich das gerade anschauen oder anhören, besser gesagt. Aber zumindest kenne ich jetzt noch nicht hunderte Stories von Unternehmen, die im Corporate-Bereich mit Podcasts arbeiten. Also mein Eindruck ist, da entsteht jetzt gerade langsam so richtig erst was.
Ja, das ist richtig. Also du hast was gesagt, was ich nochmal kurz aufpicken und unterstreichen möchte. Podcasting ist für mich nicht das Medium, sondern immer ein Medium, ein Format von mehreren, das Anschlussfähigkeit erzeugt und so weiter und so fort. Oder weiß ich nicht, die Verlängerung von einem Event oder sonst was. Und ja, es ist nicht mega etabliert. Ich glaube, die Sensibilität wächst durch die Professionalität der verfügbaren Formate, die jetzt draußen verfügbar sind. Ich erlebe immer noch, dass auch so Basics überhaupt noch nicht gelandet sind. Also ich kriege, wenn ich zum Beispiel konzeptuell manchmal mitwirken darf bei so einem Format in einem Unternehmen, Werbeblock Ende, kommt dann so eine Frage, ja, aber in welchem Raum machen wir das denn mit meinen Gästen? Müssen die denn dann immer alle zu uns kommen und so? Das ist total schwierig. Und dann denkst du so, wow, okay, wir fangen nochmal bei Adam und Eva an, weil Remote Recording und so weiter natürlich voll kein Thema ist. Also das und viele andere Sachen sind da überhaupt noch nicht da. Und deswegen ist, glaube ich, die Unsicherheit, um da wieder zu landen, extrem hoch. So, und dann hast du die Scheuklappen und dann tut das vielleicht jemand, der eigentlich eine Affinität dazu hätte, viel zu schnell ab. Ja. Und das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, wir haben jetzt so 2, 3 Beispiele gebracht, wo das Ding wirklich einschlagen kann als Format, als ergänzendes Format, um es nochmal zu unterstreichen. Das Know-how ist noch ein Ticken zu gering, aber zum Glück kann man sagen, muss man sagen, ist es definitiv auf dem aufsteigenden Ast.
Kennst du auch schon gute Beispiele von CEOs, die Podcasts als Kanal entdeckt haben, nach innen oder auch nach außen?
Ja, die gibt's. Da gibt es zum Glück einige. Das schönste Beispiel, wo ich jetzt aber tatsächlich leider den Namen nicht habe, in den USA hat ein CEO gemerkt, er hat so das Bedürfnis, sich ein bisschen mehr spürbar zu machen. So. Und ich glaube, das war jetzt gar nicht große Mitarbeiterbefragung oder sowas. Und der hat dann angefangen, Freitagabend, da hatte er so ein Ritual mit seiner Family, wo er sich ins Auto setzt und die Pizza holt, die er dann später mit seiner Family isst. So, und auf dem Weg zum Pizza holen hat er sich dann angewöhnt, wirklich wöchentlich, glaube ich, einfach für seine Leute so einen Podcast aufzuzeichnen, was ihm denn so die Woche so durch den Kopf ging, was ihn so beschäftigt und so weiter.
Wie so ein Blogartikel hätte man früher
ja,
so gemacht.
Ja. So ein Ausspeichern, mehr oder weniger, nur halt, dass er vorher den Record-Button gedrückt hat. Und allein sowas ist total schön. Ja. Und es gibt mehrere Formate dieser Art. Also ich hab einen Kunden oder ein Unternehmen begleiten dürfen, was ich sehr, sehr spannend fand. Da hat nämlich der CEO gesagt, wir haben hier manche Themen, wo wir noch gar nicht so recht wissen, wie wir als Organisation dazu stehen. So, und wir wollen das erstmal rausfinden. So, was haben wir gemacht? Diverse Experten eingeladen zu einem Thema oder zu verschiedenen Themen, die sie beschäftigen. Eher so als, was passiert denn da? Eher generisch. In dem zweiten Loop haben wir dann die Fragen abgeholt der Audience, dass sie sagt, okay, was macht das jetzt gerade mit euch? Wo tut ihr das hin? Na, passiert hier vielleicht schon was oder könnt ihr damit überhaupt nichts anfangen? Im zweiten Loop haben wir diese Fragen in so einer Art Mini-Town-Hall nochmal behandelt. So. Und da war der CEO immer mit dabei. Und das Interessante war, dass er sich da, Stichwort Verletzbarkeit, auch wirklich sehr, sehr transparent gemacht hat und gesagt, pass mal auf, wir haben das Thema jetzt reingeholt, weil wir immer wieder spüren, da ist was, aber ich habe noch keine Antwort drauf. So. Hilf mir, ne, auch hier entscheidungsfähiger zu werden, und zwar nicht nur für mich, sondern gleichzeitig mit den Leuten, die es ja dann am Ende auch betrifft, das sind die Mitarbeitenden. Und kannst dir vorstellen, technisch ist das ein super simples Format, aber was du damit signalisierst und ausstrahlst und was für ein Diskurs du damit startest, das war was total Wertvolles. Also extrem gut.
Du machst es jetzt ja auch schon eine Weile mit dem Podcasten. Was empfiehlst du denen, die starten wollen? Worauf kommt es an?
Startet. Also das ist wirklich so das Erste. Ich denke, auf einer konzeptionellen Ebene macht es Sinn, sich mal einen Tag hinzusetzen mit den Leuten, die das dann später auch bespielen werden. Also intern sozusagen. Gerne auch mit Begleitung einer Person, die es schon länger macht. Also gerne auch von außen, weil von da einfach die kritischen Fragen kommen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll.
Spart Zeit, ne?
Spart unglaublich viel Zeit. Weil was ich oft erlebe, und das ist jetzt gar nicht vom Podcast abhängig, das kennen wir alle, wir sind selber so verliebt in unsere Themen. Ist total normal. Und deswegen glauben wir auch, dass das die Themen sind, die wir behandeln sollten. Das ist aber Nonsens. Ja, sondern das sind die Themen, wo wir uns am sichersten fühlen. Aber du brauchst, wie vorhin schon mal erwähnt, ein Thema, wo es richtig wehtut, wo du wirklich einen Mehrwert lieferst. Das spart also Zeit, auch das ganze Technikgedöngel und so. Es gibt ein paar gute Settings, je nachdem, wie du es im Alltag gestalten wirst. Ich selber habe, weiß Gott, wie viele YouTube-Tutorials angeguckt und Sachen ausprobiert. Das muss man nicht machen. Das geht deutlich schneller. Und ich würde auch tatsächlich sagen, wenn man so ein bisschen was in der Portokasse drin hat, am Anfang, also so die ersten paar Folgen, lasst euch das Zeug produzieren, weil es ist nicht, also ne, die einzelnen Episoden, weil das ist überhaupt nicht Rocket Science. Also man kann sich das easy drauf schaffen, aber für viele ist das absurderweise dann so eins der Hauptargumente, dass sie sagen, ja, aber dass sich das dann vernünftig anhört und das mit der Musik und schlag mich tot, das ist totaler Quatsch. Also wenn das wirklich der Grund ist, dass du nicht in das Format einsteigst, dann ist das furchtbar schade. So. Und dann merkst du ja auch, okay, ist gar nicht so schwer, ich gucke mir das ein, zwei Mal an, ich probiere das mal aus, ich habe noch vielleicht ein, zwei Sparring-Sessions mit jemandem, der sich auskennt, und dann ist der Drops gelutscht. So, ganz einfach. So, und das sind sicherlich die wichtigsten Tipps. Und der letzte und auch sehr wichtige Tipp ist aus meiner Sicht das Thema Erwartungshaltung. Weil ich habe da auch schon Sachen erlebt, wo ein Kunde dann sagte, ja, und dann wollen wir das und das und das damit erreichen, wo ich dann ganz schnell gemerkt habe, nee, dann lass bleiben. Es wird nicht passieren, ne?
Tausende Plays,
ja,
bitte.
Genau. Und Feedback-Loop hier und schlag mich tot. Und ja, das mag sich alles dahin entwickeln, aber Podcast ist schon auch ein Format, wo man viel Demut braucht, weil es halt tausendmal gehört, tausendmal gesagt, es ist ein Marathon und kein Sprint. Ich würde auch davon absehen, dass man sich nur auf diese Reichweitenmetriken einlässt. Also das ist etwas, wenn du jetzt fest und flauschig heißt oder sowas, dann sind diese Metriken sehr beeindruckend und auch das Ziel. Wenn du jetzt aber im internen Podcast-Kontext unterwegs bist, dann hast du ganz andere Qualitätskriterien oder Erfolgskriterien, wie eben Feedback-Loop oder dass du sagst, wo taucht das Thema plötzlich dann vielleicht an anderer Stelle auf oder wie kannst du es schaffen, dass du ein existierendes Thema aus der Nische mehr ins Rampenlicht holst oder so Dinge. Also du musst dann auch andere KPIs dir überlegen, und dann ist das aber auch eine runde Sache. So, und dann sage ich es nochmal, starten.
Ja, du hast schon fest und flauschig angesprochen. Dann gibt es natürlich noch andere bekannte Podcasts, die ganz oben mitspielen. Felix Lobrecht und Tommy Schmidt machen zum Beispiel ein gemischtes Hack. Die machen das jetzt ja auch als Video. Hm. Jetzt habe ich gerade dazu ein Statement von Felix Lobrecht gelesen, der gesagt hat, er war eigentlich dagegen. Hm. Weil er gesagt hat, Leute, das ist halt ein Podcast. Und da gibt es gerade so eine kleine Diskussion. Was glaubst du, wo geht da die Reise hin mit den Podcasts und wie wichtig wird Videopodcast? Begleitend, ergänzend oder vielleicht löst es das irgendwann ab? Wir sehen ja schon auf YouTube und TikTok jetzt die Leute alle mit Mikros rumspringen.
Ja. Also ich hoffe, die Diskussion wird sich wieder ein bisschen in den Hintergrund bewegen, ehrlicherweise. Weil diese ganzen Dogmen-Diskussionen, die finde ich persönlich so ein Ticken langweilig. Ich persönlich halte das bei meinem Format so und halte das auch für viele der Formate so, mit denen ich mich beschäftige, dass ich sage, Video mit aufzeichnen, easy going. Also wenn du viel remote machst, ist das überhaupt kein Thema. Viele dieser Recording-Anbieter zeichnen Video sowieso mit auf. Insofern hast du es mal. So, ich nutze das als Trailer. Also wenn ich sage, ich möchte in entsprechenden Netzwerken, wo ich Sichtbarkeit erzeugen möchte, ist das cool, weil du siehst die Personen, du hast dann vielleicht Sequenzen drin, wo du merkst, ey, die haben echt Spaß und so. Das ist super. Und das sticht natürlich auch heraus im Gegensatz zu einem Text mit einem Link. Ne? Da ist das toll. Wenn ich jetzt zum Beispiel ganz bewusst auch Formate wähle, wo ich sage, da habe ich nicht nur eine Diskussion, sondern da habe ich auch wirklich Know-how, das ich transportieren möchte und brauche halt dann auch irgendwelche Slides oder sowas dabei, ja, dann mach Video. Dann ist das total in Ordnung. Aber ansonsten wird das, glaube ich, bei Audio bleiben, weil all diese Vorteile, die schnelle Produktion, die Adaptivität, die Austauschbarkeit, die deutlich einfacher ist, das Know-how, das du brauchst, die Kosten, die entstehen etc. pp., die werden, glaube ich, dazu führen, dass man nicht das eine oder das andere hat oder machen wird. Und ich würde eine Sache nicht unterschätzen, zumindest im Corporate Podcasting, aber auch so in vielen Formaten. Viele Menschen fühlen sich nicht so wahnsinnig besonders wohl, wenn sie wissen, sie werden da jetzt eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde abgefilmt. Das hat einen großen Einfluss. Und es gibt Menschen, die ignorieren das und die performen wunderbar und wundervoll, aber das ist nicht der Standard. So, und wenn du die Information mitlieferst, permanent im ganzen Gespräch, und du merkst, da fühlt sich jemand nicht so hundertprozentig, oder du hast mit Verlaub eine unvorteilhafte Einstellung oder eine Technik laufen, wo du sagst, irgendwas irritiert da ständig, dann hast du dir keinen Gefallen getan. So. Und deswegen würde ich dafür plädieren, Video mitzunehmen, also Stichwort Zweitverwertung oder eben für Bewerbung oder sonst was, aber jetzt nicht zu versuchen, das voll auf zu integrieren, insbesondere nicht, wenn du kein alter Hase bist und den Rest wirklich gut im Griff hast. Also zu sagen, wir müssen damit jetzt anfangen und gleich mit der Top-Video-Produktion mit drei Kameras und bla, so macht das nicht. Ja, genau. Also das kann man machen, das ist okay. Auch dafür gibt es Dienstleister. Ich habe ja auch meine 2-3 Koffer, kriegen wir hin, kein Problem. Aber du musst ja überlegen, du wirst das durchziehen über eine gewisse Strecke. Ne? Und da ist der Aufwand dann schon echt hoch.
Wie lange würdest du podcasten?
Wie lange ich podcasten würde?
Also ich habe mich das schon mal selbst gefragt und also ich kann mir schon vorstellen, noch als Opa zu podcasten.
Ach so, du meinst,
ja. Ich weiß nicht, ob ich es so lange mache. Vielleicht mache ich dann einen anderen oder einen neuen oder unterhalte mich nur mit 100-Jährigen, was auch ein geiles Format wäre. Aber ich glaube, wenn man da einmal so auf den Appetit gekommen ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, dann Es ist schwer, sich davon zu lösen.
Es ist für mich aus heutiger Sicht, super Frage, unmöglich. Es ist undenkbar. Es ist undenkbar in der Tat, weil also ich sehe das ja auch in Mission Control, wie gesagt, ich habe super spannende, geile Leute. Lieben Dank euch allen, solltet ihr das jemals hören, dass ich hier bei Gabriel zu Gast bin. Das ist ein Geschenk. Also es ist so ein Geschenk, diese, weiß ich nicht, 40, 45 Minuten roundabout mit diesen Menschen zu haben, weil da auch so eine Intimität entsteht. Ich lerne
unglaublich. Das ist der Deep Dive der Unterhaltung.
Also für mich, aus meiner Sicht, ja. Und ich meine, wenn das jemand anderer auch noch so sieht, dann ist das super. Aber primär, ganz ehrlich, mache ich das für mich. So. Und ich habe halt dann gemerkt, dass meine Fragen offenbar irgendwie auch so eine gewisse Resonanz erzeugen. Also diese Anpassungsfähigkeit und so. Ich will niemals damit aufhören und sollte es dann wirklich irgendwann nicht mehr Mission Control sein, weil ich das Gefühl habe, so, wir haben jetzt alle irgendwie unsere Hausaufgaben gemacht. denn
wir sind fertig mit der Transformation. Irgendwann muss es ja soweit sein, oder? Irgendwann müssen wir nochmal fertig sein.
Ja, also das kriegen wir schon hin, so ein, zwei Jahre vielleicht noch. Aber dann gibt's ja schon wieder zwei, drei andere Formate, die eigentlich schon, also mehr als in der Schublade sind, aber das geht einfach nicht ressourcenmäßig. Aber ich würde, wenn ich könnte und nichts anderes zu tun habe, just for fun, hätte ich 3 Formate, die ich parallel fahren würde.
Es könnte ja auch sein, dass Audio jetzt immer wichtiger wird. Also nicht wenige sagen ja auch, das Visuelle verliert an Bedeutung. Wir werden irgendwann nicht mehr auf die Smartphones glotzen, sondern das nur noch per Voice mit der AI, mit dem Assistenten, wie auch immer er dann aussieht, regeln. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Es gibt da jetzt auch so diesen Pin, mit dem du dann einfach sprichst und dir alles geben lässt oder dich verbinden lässt mit anderen Menschen. Wir hatten Clubhouse. Also ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Glaubst du, dass das in Zukunft sogar noch größer wird? Gerade auch in Verbindung mit KI?
Das glaube ich schon, weil ein paar Barrieren wegfallen werden. Also ich werde einen Teufel tun und prognostizieren, so und so sind die Märkte mit so und so viel Prozent. Keine Ahnung. Aber Ich sehe, dass Menschen...
Du bist Zukunftsforscher, Florian.
Nee.
Und jetzt deine Einschätzung?
Nee, das lasse ich mir nicht umhängen. ich sehe, dass Menschen das Medium für sich entdecken, um bewusst, Interessenslücken zu schließen, bis hin zu Wissenslücken. Also ich glaube, Podcasting kann sehr wohl auch wirklich für konkrete Wissensvermittlung eingesetzt werden. Wieder hier ergänzend, nicht Solitud. Ich glaube, dass die KI-Thematik auch heute schon wahnsinnig hilfreich ist und Barrieren abbaut, wenn es um technische Barrieren geht. Das Optimieren der Audioqualität beispielsweise. Ne? Jetzt kann man sagen, wieso ist das KI? Das ist doch einfach irgendein blödes Plugin. Ja, ist richtig, aber die KI entdeckt halt auch Unterschiede. So, ne? Also das
kannst du da noch ein Tool mit uns teilen oder so ein, zwei Tool-Tipps, wenn wir schon bei AI beziehungsweise KI sind.
Darf ich das wirklich?
Ja, klar.
Okay. Dann ist es tatsächlich Hypecast. So.
Ja, bitte.
Warum Hypecast?
Erzähl mal.
Warum Hypecast? Denn also erstens mal schenken die ganzen Tools sich alle nicht so richtig viel. Also wenn du so im Bezahlbereich bist für Tools, dann machen die das irgendwie alle gleich, ne? Also Video und Audio aufzeichnen, die unterschiedlichen Streams, sprich Akteure aufzeichnen, dass du später auch separat bearbeiten kannst, das Optimieren der Stimmen und so weiter und so fort, das automatische Transkribieren der Inhalte. Also das ist gar nicht so der große Unterschied. Und Hypecast deswegen, weil, wie gesagt, ich bin ja im Bereich interne Podcasts unterwegs. So, und das kann schon wieder so gut wie kein Tool, also ein paar können es, aber dann sehr selektiv, wo du dann eben sagst, ich möchte für meine Sales Crew, für mein C-Level und für meine, keine Ahnung, HR-Leute unterschiedliche Podcasts machen. Das mach mal mit anderen Tools, das ist nicht so einfach. So, und Hypecast ist also darauf ausgerichtet, dass du unterschiedliche Audiences mit unterschiedlichen Formaten bespielen kannst. Plus kann es eben das Ganze transkribieren, optimieren und so weiter und so fort. Und da kommt es dann eben schon sehr stark drauf an, was ist da unter der Haube verbaut. Und bei Herbcast ist es einfach verdammt gut. Also da ist echt nur High Class drin, wenn du da reinsprichst und dann das, was du rausbekommst, das ist verdammt gut. So, und die KI, sage ich mal, einen Ticken weiter gedacht für Corporate-Anwendungsfälle, ist dann wiederum sehr sexy, weil du hast dann zum Beispiel auch das Thema KI-Voice, also eine Stimme, die du trainiert hast, die dann beispielsweise Texte automatisch in Audio umbaut. So, also Text-to-Speech sozusagen. Und kannst das dann auch in verschiedenen Sprachen noch ausspielen. So, und da wird die Luft nämlich dann schon sehr, sehr dünn bei den allermeisten Anbietern. Deswegen Hypecast. Und das Interface, wir hatten es vorher von der, von der technischen Unsicherheit. Das Interface zur Bedienung ist einfach extrem charmant. Also, dass es in 5 Minuten kapiert und bist im Driver's Seat. Das macht natürlich eine Menge aus.
Verlinken wir natürlich in den Shownotes. Schaut euch das mal an. Wir müssen auch nochmal an dieser Stelle über Notebook LM reden. Das ist ja jetzt die neue Google an KI-Anwendung, ja, mit der man aus Texten Podcasts generieren kann. Das heißt, du gibst einen Text ein oder eine Webseite und dann wird daraus also ein Podcast generiert und es unterhalten sich tatsächlich 2 Stimmen, ja, KI generiert, ja, in einem Podcast über dieses Thema. Ja. Was natürlich auch nochmal ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Und also, wenn wir uns vorstellen, wir klonen die Stimme des CEOs, ja, und des Vorstandsmitglieds ABC und die unterhalten sich dann einfach über das neue Produkt, ja, welche Märkte es wie erschließen kann, was dafür intern zu tun ist und so weiter und so fort. Mhm. Ist das denkbar? Ist das vorstellbar? Oder ist das schwierig, weil nicht menschlich und nicht anschlussfähig?
Das ist eine gute Frage. Also das erinnert mich gerade so ein bisschen an Her, den Film aus 2013.
Joaquin Phoenix?
Genau, der hat mich voll von Socken gehauen, der Film. Und
ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber auf der Liste. Jetzt, wo du sagst, muss ich es endlich mal machen.
Ja, hol das mal nach, der ist wirklich spannend. Vor allem, wenn du dir denkst, ey, das war 2013 und 10 Jahre später denkst du so, ja, okay, here we go. Zurück zu Notebook LM. Ich glaube, es gibt Use Cases, die das sehr, sehr gut abbilden. Also
auch im Entertainment-Bereich ja locker, ne?
Ja, zum Beispiel, aber ich glaube auch, also ich sag mal, wenn die AI dahinter wirklich trustworthy ist, dass du in so Explorationsphasen das bewusst nutzt. Weil ich komme ja aus der Ecke, wo ich vorher behauptet habe, wir sind viel zu schnell und viel zu oberflächlich manchmal mit unseren Entscheidungen und damit auch mit dem Horizont, mit dem wir Dinge behandeln. So, wenn ich das Ding jetzt so füttern kann, dass sie sagt, gib mir alle nicht ganz so naheliegenden Aspekte in einem Themenkomplex, den wir vielleicht so gar nicht auf dem Schirm haben bei uns in der Company. So, und das kannst du ja abgleichen mit irgendeiner Art von Semantik, ne? Also irgendeine Taxonomie, wo du weißt, das und das und das machen wir, aber da und da haben wir noch überhaupt nicht irgendwie das Licht drauf. Um die Birne so ein bisschen zu kneten die ganze Zeit, das kann ich mir super gut vorstellen. Und auf der anderen Seite glaube ich, neigen wir dazu, Dinge zu überspannen und dann in eine schnelle Ablehnung, und zwar eine kategorische Ablehnung, zu kriegen. Was schade wäre, denn also ich habe zum Beispiel jetzt heute irgendwo gelesen, wie heißen die, Gen AI oder sowas, ich weiß es gar nicht mehr, wer das ist, die deine Person als Avatar, die sprechen und zuhören und antizipieren kann, in unterschiedliche beispielsweise virtuelle Meetings simulieren kann. Also angenommen, du hast einen Zoom-Call, du hast einen Teams-Call und du hast einen Paralleltermin in, weiß ich nicht, was nehmen wir noch, was haben wir noch nicht genannt?
Webex.
Webex, genau. Dann ist das Versprechen, dass du sozusagen simuliert an diesen Terminen teilnehmen kannst und die AI weiß, wie du sozusagen in gewissen Sachen reagieren würdest.
Ach so, digitaler Zwilling-mäßig.
Genau, so digitaler Zwilling-mäßig, danke. Das ist die Kurzvariante. Und ich bin total paralysiert vor dieser Ankündigung oder vor dieser Idee gestanden, weil da bin ich dann so weit, und das geht mir dann auch so bei Notebook LM. Ich glaube, wir haben in den allermeisten Fällen kein Erkenntnisproblem. So, sondern wir haben ein zu wenig an Sensibilität für viele Dinge. Und dieses Beispiel, das du jetzt hier diskutierst, oder auch was ich jetzt gerade noch mit reingebracht habe, da ist es einfach wahnsinnig reizvoll, noch mehr reinzukippen, ne? An hey, wow, okay, muss ich das jetzt auch noch irgendwie mit einbeziehen oder nicht? Aber solange wir nicht die Skills und die Sensibilität im Auge haben, die wir brauchen, um da durchzugehen, sehe ich das eher skeptisch, beziehungsweise eher mit einem, ach nö, lass mal lieber weg. Weißt du, wie ich meine?
Wir brauchen vielleicht auch ein bisschen mehr Mut. Ja. Also alle, die sich das erste Mal trauen, in San Francisco in ein selbstfahrendes Taxi zu steigen von Waymo, machen ein Foto oder ein Video und posten das, dass sie sich das getraut haben. Alle, die zum ersten Mal einen AI-Assistant ihre Mails beantworten lassen, das kann man ja jetzt schon machen, freuen sich, wenn es in irgendeiner Form ein bisschen klappt. Also kleine Erfahrung, kleine Schritte, kleine Erfolgserlebnisse vielleicht. Und wir reden ja immer so viel über Mut, ne? Oder Erfolg, das habe ich gestern wieder gelesen, Erfolg hat 3 Buchstaben, tun. Ja.
Ja.
Ist auch erkannt. Aber trotzdem, ich glaube, es kann immer nur über gute, positive Narrative gehen. Da wollen wir auch mit unseren Podcasts einen Beitrag zu leisten. Es kann über Vorbilder gehen, Role Models, die das vielleicht ein Stück weit erzählen, wie sie es gemacht haben, hoffentlich inspirieren. Und kleine Schritte, ne? Gar nicht so diese riesengroßen, die wir eh nicht schaffen, sondern Step by Step, ne? Und spielerisch vielleicht sogar.
Ja, spielerisch ist ein schönes, wichtiges Stichwort aus meiner Sicht. Ne, also wenn ich nochmal, also ich habe es jetzt an unterschiedlichen Stellen erwähnt, in welchen Settings ich so unterwegs bin. Es ist zu wenig spielerisch und es ist zu wenig inszeniert. Mit inszeniert meine ich jetzt nicht Augenwischerei und alles auf Shishi, sondern das Überlegen, was denn da passiert, wie sorge ich denn dafür, dass ich die richtige Flughöhe habe, die richtige Spannung habe, an den richtigen Stellen Interaktion und an den richtigen Stellen aber dann auch so ein bisschen innehalten etc. Übrigens alles Dinge, die man in Podcasts supergeil aussteuern kann, aber in all diesen Phasen, in denen wir verhandeln. Ja. Und mit Verhandeln meine ich einfach, weiß ich nicht, ein Strategie-Meeting oder, weiß ich nicht, ein Kick-Off-Workshop für irgendein Thema oder sonst was. Das wird zu wenig gemacht. Und ich glaube, dem wird zu wenig Aufmerksamkeit und Relevanz beigemessen. Da möchte ich wirklich einmal ins Horn blasen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf gibt und jedes Setting, in dem ich bisher war, wo ich merkte, das wird ernst genommen, da macht man sich auch mal Gedanken, ein, zwei Methoden mit reinzuschmeißen. Das wird besser, das ist besser, da kommt besseres Zeug bei raus. Und im Zweifel geht es nicht um die richtige Methode, sondern einfach die Idee, sich mal mit einer gewissen Prozesshaftigkeit an Dinge ranzuwagen, die eben auch für diese Spannung sorgen und so weiter, für das Innehalten, für das Fokussieren. Das ist unbedingt notwendig. Davon passiert zu wenig.
Gib uns doch nochmal eine richtig gute Frage, die du vielleicht gerne stellst, die wir uns oder anderen öfter stellen sollten. Ich frage ja immer am Ende gerne, worauf freust du dich? Ich finde das immer schön zu erfahren, worauf sich Leute freuen. Ja, und oft haben sie sich darüber noch nie Gedanken gemacht.
Ja, das stimmt. Was echt schockierend ist. Also die Frage ist gut. Was ich tatsächlich gerne häufiger als Frage im Raum sehen würde, mir begegnen würde oder stellen würde in solchen Settings, ist, was würdest du tun als nächstes, wenn du 10-mal mutiger wärst, als du dich selbst einschätzt? So. Weil wir es gerade von Mut hatten. Deswegen habe ich gemerkt, dass das wollte jetzt gerade so nach vorne. Deswegen
die ist gut, ja, die ist sehr gut.
Weil dieses Würde, gibt uns ja auch die Möglichkeit zu sagen, passiert ja nichts. So, also ich verkaufe ja jetzt nicht meine Seele oder so, wenn ich jetzt hier eine Antwort drauf gebe. Da sind wir wieder bei Verletzlichkeit und diesen ganzen Themen wie Psychological Safety und so weiter und so fort. Wenn ich es schaffe, ein paar so Dinge einzubauen, also ob jetzt ritualisiert oder mal so ein bisschen ausprobiert, da kommt Zeug bei raus, das, glaube ich, sehr, sehr wertvoll sein kann. Und wenn man sich klar macht, dass man in solchen Situationen, also ich habe es vorher Verhandlungen genannt, ja auch in einem Raum sich bewegt, wo noch gar nichts entschieden ist. Sondern ich exploriere, ich leuchte aus, ich verhandle eigentlich, was jetzt richtig ist oder was plausibler ist oder so. Ja, dann wäre es doch gar nicht so schlimm, mal so auf dem Niveau unterwegs zu sagen, wie würde ich reagieren, wäre ich 10-mal mutiger, als ich mich selbst einschätze.
Finde ich eine tolle Frage. Und eine letzte habe ich auch noch. Was hat das alles mit New Work eigentlich zu tun? hat das was für dich damit zu tun?
Ja, für mich persönlich schon. Also wir müssen jetzt nicht anfangen zu definieren, was New Work ist, glaube ich, sondern...
Nee, ich würde einfach gerne dein Verständnis und deinen Blick darauf wissen wollen.
Also für mich hat das alles mit New Work zu tun, weil wir, glaube ich, gut daran tun, wenn wir unsere Verhältnisse, wie wir arbeiten, was wir für relevant erachten und so weiter und so fort, permanent auf dem Schirm und auf dem Prüfstand haben. Also wie kommen wir, also bei mir, wie gesagt, ganz stark Entscheidungsfähigkeit, wie entscheiden wir, was wichtig ist und so weiter. Und das Ganze im Anbetracht der äußeren Faktoren, aber auch der Faktoren, die wir so als Menschen spüren, glaube ich, sind das alles Themen gewesen, die uns dabei unterstützen, besser zu arbeiten. Also mit besser meine ich, sicherer zu arbeiten, cooler zu arbeiten, effektiver zu arbeiten, moderner zu arbeiten, wenn wir jetzt an so Dinge wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie denken und so weiter und so fort, Nahbarkeit, Wirksamkeit und all diese Dinge. Insofern wäre das mein Link, warum das zu New Work passt.
Ich sage ja auch immer, stellt gute Fragen, hinterfragt euch selbst.
Ja.
Also insofern, das ist für mich auch eigentlich der Kern von New Work, gute Fragen zu stellen. Deswegen hat es echt viel mit dem zu tun, was wir heute besprochen haben, glaube ich.
Absolut.
Kannst du abschließend noch ein Buch oder vielleicht auch einen Podcast mit uns teilen, der dir gut gefallen hat, was du möchtest?
Also Podcast finde ich super geil, Adam Grant. Der heißt nicht so, sondern der Host heißt so. Aber wenn ihr eingibt, Adam Grant Podcast, dann kriegt man das raus. Weil er es versteht, das Systemische und das Psychologische schön zu vereinen und so zu diskutieren, dass man beides nicht studiert haben muss. Sondern ich glaube, das ist auch so praxisrelevant, dass man hundertprozentig was mitnimmt.
Work-Life.
Danke, Work-Life von Adam Grant, richtig. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Dann kann ich ein Buch empfehlen, das echt schwere Kost ist, also vom Lesen her, das ist Regression und Fortschritt. Das ist halt das, was mich interessiert, also wofür ich eintrete. Ne? Gehen wir jetzt eigentlich zurück in die Steinzeit, in dem, wie wir arbeiten und wie wir denken und so? Oder passiert da was? Also haben wir eine Chance, da irgendwie eben fortschrittlich damit umzugehen? Und das ist... Ich finde es ziemlich freakig, ehrlich gesagt, wie es geschrieben ist. Es ist anstrengend, aber ich finde die Thematik und wie sie, also die Autorin Rahel Yaegi, damit umgeht, finde ich phänomenal beeindruckend. Also das ist...
Habe ich noch gar nicht von gehört. Aber vielen Dank für den Tipp oder für die Tipps, besser gesagt.
Also das finde ich sehr spannend. Und das Ganze passt, glaube ich, eigentlich ganz gut zu dem, was Kevin Kelly mal gesagt hat. Das ist der Mitgründer von Wired Magazin, glaube ich. Das ist ein schon älterer Herr, den ich aber sehr beeindruckend finde, wenn man sich mal so seine Geschichte anguckt. Der hat sich eben auch sehr stark mit Innovation und so immer auseinandergesetzt, wie das geht und was da eigentlich nicht gut geht und so. Und der hat halt dann an irgendeiner Stelle bemerkt, ich glaube in Permanent Beta oder so heißt sein Buch, bin mir nicht mehr ganz sicher, A Good Question is Worth a Million Good Answers. Also das begleitet mich, seit ich es das erste Mal gelesen habe, wirklich immer und immer wieder. Und ich glaube, das ist eine schöne Challenge. So. Und auch in Anbetracht dessen, über was wir jetzt gerade hier so alles geredet haben, ist das, glaube ich, schon echt ein Ding, weil da kommst du halt auch, glaube ich, auf all die Themen oder Möglichkeiten, die wir vielleicht so ein bisschen außen vor lassen bisher. Also, ne, mit welchen Tools, mit welcher Haltung gehe ich denn so um, was für eine Rolle oder welchen Raum gebe ich eigentlich der Idee von diesen ganzen Biases, also die kognitiven Verzerrungen und so weiter, die uns eigentlich alle begleiten. Da ist schon eine hohe Möglichkeit da eine höhere, eine bessere Sensibilität zu entwickeln.
Vielen, vielen Dank, Florian. Schön, dass du da warst. Weiterhin viel Spaß beim Podcasten. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes, den Mission Control Podcast. Und dir weiterhin alles Gute, bleib gesund und viel Erfolg und wir hören uns.
Vielen lieben Dank für die Einladung, Gabriel, dass ich da sein durfte. Bis dann.
Bis dann. Ciao. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Podcast-Episode. Folgt Florian mal auf LinkedIn.
Ich packe euch natürlich alles in die Shownotes. Wenn ihr mögt, dann abonniert doch den New Work Chat. Lasst ein paar Likes da oder auch ein paar Sterne. Ihr könnt den Podcast nämlich bewerten. Das wünsche ich mir von euch zu Weihnachten. Geht in die Podcast-App, bewertet diesen Podcast gerne mit 5 Sternen, damit wir in den Rankings steigen, damit wir dieses Format gemeinsam weiterentwickeln können. Ich brauche wirklich eure Meinungen, euer Feedback. Also schreibt mir gerne mal eine Nachricht über LinkedIn zum Beispiel oder eine Sprachnachricht. Schickt mir die per E-Mail. Geht dazu am besten auf meine Seite gabrielrath.com. Dort findet ihr nicht nur die Kontaktmöglichkeit, sondern auch nochmal einen Überblick über alles, was ich sonst noch so tue. Ich bin auch als Keynote-Speaker unterwegs zum Thema Future of Work. Ihr könnt mich buchen für eure Veranstaltung. Ich moderiere gerne, wie gesagt, nicht nur hier im Podcast, sondern auch Workshops und Veranstaltungen auf der Bühne. Freue mich, von euch zu hören. Lasst uns gern zusammenarbeiten. Ihr könnt mit eurer Company auch Partner werden dieses Podcasts. Ihr könnt als Werbepartner dazukommen. Das heißt, ich präsentiere euch hier im Podcast und im Gegenzug unterstützt ihr mich, denn das hat hier sehr auch mit Kosten zu tun, mit Tools, mit Hard- und Software. Wenn ihr mir helft, das auf die Beine zu stellen, können wir auf jeden Fall was unternehmen. Oder ihr kommt einfach als Partner, als Unterstützer und Supporter mit an Bord und überlegt gemeinsam mit mir, wie man das noch größer machen kann. Ich freue mich auch auf Live-Podcasts. Wenn ihr in 2025 eine coole Veranstaltung plant, dann lasst uns doch mal überlegen, ob wir da nicht einen schönen Live-Podcast platzieren können und das vielleicht auch filmen. Überhaupt Video. Wir haben auch einen YouTube-Kanal hier zum New Work Chat, den packe ich euch auch nochmal mit rein. Da gibt es immer wieder auch Mitschnitte der Podcasts, manchmal komplett, manchmal in kleinen Schnipseln. Das könnt ihr euch mal anschauen. Und auf TikTok und Instagram bin ich auch unterwegs. New Work Chat einfach mal eingeben, dann findet ihr das Ganze auch schon. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Grüße aus dem adventlichen Rostock. Nächste Woche Dienstag geht es weiter und ihr könnt euch schon mal freuen. Da stehen noch richtig große Episoden an in diesem Jahr. Wir machen also weiter hier. Ich wünsche euch erstmal alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.